Guten Morgen. Zuhören. Wer von euch kann gut zuhören? Ich auch. Ich bin der beste Zuhörer, den es gibt. Zumindest dann, wenn es mich interessiert. Wenn es mich nicht interessiert, dann geht es da rein und da raus. Meine Frau kann das bestätigen. Ja, so ist das mit dem Hören. Wir hören immer ganz unterschiedlich, oder? Es gibt so Situationen, da fühlt man sich einfach nicht angesprochen. Und deswegen ist man gar nicht bei der Sache, wenn jemand was sagt. Oder man ist total gespannt, weil man es gar nicht abwarten kann, was als nächstes gesagt wird. Oder man macht es so, wie vielleicht viele von euch mittlerweile, man hört einfach so nebenbei so einen Podcast oder irgendwas, während man ganz andere Dinge tut. Und manchmal kann es ja auch ratsam sein, wirklich Oropax dabei zu haben, um nicht alles zu hören, was gesagt wird. Ich habe mal zu einem Freund gesagt, wenn ich nur 2% der Dinge, die ich in meinem Leben je gehört habe, wiedergeben könnte, ich wäre ein sehr, sehr gefragter Mann. Aber leider ist es ja so, es ist nicht so. Sondern ich fühle mich oft so wie einer, der auf so einem Berg gesessen hat und dem die Weisheiten des Universums verkündet wurden, der aber leider einfach nicht zugehört hat. Ja, Forrest Gump würde sagen, hören tut, wer hören tut. Und auch Jesus hat mal eine sehr herausfordernde Geschichte erzählt, wo es darum geht, wie wir hören. Und die möchte ich uns vorlesen, ist ein etwas längerer Text aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 8. Und da fangen wir mal ab Vers 4 an. Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusehen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten 100-fachen Ertrag. Dann rief Jesus noch, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Da fragten ihn seine Jünger, was bedeutet dieses Gleichnis? Er antwortete, euch ist es geschenkt, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen. Aber die anderen Menschen erfahren davon nur in Gleichnissen, denn sie sollen sehen, ohne etwas zu erkennen und hören, ohne etwas zu verstehen. Das ist die Bedeutung des Gleichnisses. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel. Er nimmt es wieder weg aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freuden in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich wieder ab. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Es steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören. Doch dann gehen sie fort. Sie ersticken in Sorgen, in Reichtum und in Freuden, die das Leben bietet. Daher bringen sie keinen Ertrag. Aber ein Teil fällt auch auf guten Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch. Und so bringen sie viel Ertrag. Weiter sagte Jesus, niemand zündet eine Öllampe an und deckt sie mit einem Gefäß zu oder stellt sie unter ein Bett. Vielmehr stellt man sie auf einen Ständer. So können alle, die hereinkommen, das Licht sehen. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht zutage kommen wird, und es gibt nichts Geheimes, das nicht bekannt werden wird und ans Licht kommt. Achtet darauf, dass ihr gut zuhört. Denn wer etwas hat, dem wird noch mehr gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er meint zu haben. Da kam die Mutter und die Brüder von Jesus zu ihm, doch wegen der Volksmenge konnten sie nicht zu ihm durchkommen. Jesus wurde mitgeteilt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, sie wollen dich sehen. Aber Jesus antwortete, meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach tun. Soweit mal die Erzählung. Wir haben die im Hauskreis letzte Woche besprochen und hatten einen sehr guten Austausch. Ich dachte, dann machen wir das auch mal in der Runde hier. Ich vermute, so manch einer von euch hat diese Geschichte, diese Szene aus der Bibel schon mal gehört. Könnt ihr mal so ein bisschen nicken, wenn ihr so das Gefühl habt, ihr habt es schon mal irgendwo gehört. Okay, gut. Also, ich erzähle nochmal so ein bisschen nach. Also, da ist ein Sämann und der sät. Das ist, finde ich, sehr normal. Aber wisst ihr, dass Säen ein durchaus riskantes Unterfangen ist? Man sät nämlich seine Reserven und man sät sie auf Hoffnung und man sät sie mit dem Wunsch, dass so ein Wunder der Natur passiert und es sich wieder vermehrt und man wieder was hat. Was du säst, das kannst du in diesem Moment nicht essen. Und wenn du dein Essen säst, dann musst du ein paar Monate warten, bis du es vielleicht wieder essen kannst. Wer also sät, der sät in die Zukunft hinein, der hat Hoffnung darauf, dass daraus etwas entsteht. Mit dem Risiko, dass es vielleicht doch nicht passiert. Und jetzt lesen wir, dass dieser Sämann ersät und ich würde sagen, schlecht geworfen an manchen Stellen, oder? Also heute macht man das ja alles maschinell, aber damals hat man das ja noch mit der Hand so ausgesät. Und ich muss sagen, der Typ, der hat sehr riskant geworfen auch. Also man kann ja auch sich bemühen, nicht so viel Saat zu vergeuden, wenn es schon so riskant ist. Aber wisst ihr, der Boden in Palästina ist bis heute ja nicht unbedingt der fruchtbarste. Und wenn man viele Menschen ernähren will, dann muss man auch an die Ränder sehen. Da muss man bis an die Kanten gehen, um einen möglichst hohen Ertrag dann auch wieder einholen zu können. Und so macht es auch dieser Sämann. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Viermal fällt das kostbare, unglaublich kostbare Saatgut, ist es ja bis heute, auf Boden. Und beim ersten Boden ist die Saat chancenlos. Ungeschützt, ist sofort kaputt. Beim zweiten fällt es auf felsigen Boden und es fängt an zu keimen. Das müssen wir uns so vorstellen, dass da eine kleine Schicht Erde auf einem Felsen ist und wenn es regnet, dann sorgt dieser Felsen dafür, dass das Wasser nicht wegsickert. Also ist der Boden sehr feucht. Das heißt, perfekte Bedingungen, um gleich zu keimen. Aber wenn dann die Sonne aufgeht, dann verdunstet die Feuchtigkeit sehr schnell. Und weil es keine Wurzeln gibt, vertrocknet dieser kleine Keimling. Ja, dann die dritte Saat fällt so unter das Unkraut. Und das Unkraut erstickt halt, wie das so ist, dieses aufwachsende kleine Pflänzchen. Und dann, und das ist jetzt sehr erstaunlich, gibt es auch die Saat, die sehr erfolgreich ist. Hundertfache Frucht. Leute, das ist nicht realistisch, was Jesus hier sagt. Hundertfache Frucht gibt es bis heute nicht. Bayer Monsanto hat das bis heute nicht geschafft. Hundertfach Frucht ist völlig übertrieben. Damals war eine gute Ernte sechsfach Frucht. Zur Zeit Karl des Großen hat man Erträge von 1,6-fach gehabt. Das bedeutet, dass alles, was ich sehe, dass davon nur ein kleiner Teil übrig bleibt, den ich essen kann, weil ich zwei Drittel wieder brauche, um neu auszusehen, um im nächsten Jahr wieder Ernte zu haben. Also heute, ich habe das kurz gegoogelt, ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, die Landwirte können nachher dann diskutieren, ist 20-fach Frucht wohl normal, habe ich gelesen. Weiß nicht, ob das stimmt. Aber 100-fach Frucht, das ist schon was. Bei der Premiere dieser Erzählung ruft Jesus, hört, hört. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was ich jetzt gesagt habe. Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Warum erzählt er sie? Will er uns als Zimmermann Nachhilfe in Agrarwissenschaften geben? Nein, Gleichnisse sind ja immer so aufgebaut, dass es einen Transferpunkt gibt. Es gibt einen Punkt, den muss man übersetzen und dann versteht man, was eigentlich gesagt werden soll. Dann versteht man die Botschaft dahinter. Die Geschichte will etwas sagen. Aber was will Jesus sagen? Und seine Jünger sind geschlossen einig, und sagen die Moral von der Geschichte, Jesus, wir verstehen sie nicht. Und sie fragen nach, sie sagen, Jesus, was willst du uns sagen? Wir checken es beim besten Willen nicht, was du uns vermitteln möchtest. Ja, und dann macht Jesus etwas, was ich sehr frustrierend finde. Er sagt seinen Jüngern, wisst ihr, viele werden es nicht verstehen. Und dann zitiert er so ein bisschen Jesaja. Und Jesaja hat ja so einen Job, der brutal frustrierend war. Er hatte eine Botschaft von Gott und Gott sagte ihm gleich bei seiner Berufung in Jesaja 6, die Leute werden sie nicht verstehen. Du wirst wie gegen eine Mauer reden und die Menschen werden einfach das, was du zu sagen hast, die Botschaft Gottes, die ich dir gebe, meine Worte in deinem Mund, sie werden sie nicht annehmen. Jesus sagt das letztlich auch über sich selbst. Er sagt, ich spreche und spreche und ich rede in Gleichnissen, weil viele die Botschaft nicht verstehen werden. Aber ihr dürft sie verstehen, sagt er zu seinen Jüngern. Ihr dürft hören, was ich zu sagen habe. Ich erkläre euch, damit ihr dieses Verheißungsvolle, was ich zu sagen habe, dass es in euren Herzen Kraft gewinnt. Und so eröffnet Jesus seinen Jüngern das, was er hier sagt. Und er gibt ihnen sozusagen so eine Kodierung mit an die Hand, damit sie entschlüsseln können, was er durch dieses Gleichnis sagt. An dieser Stelle mal ein kurzer Gedanke. Jünger sein bedeutet zu Deutsch ja, dass wir Lernende sind, Schüler. Und ich glaube, Schüler sind gut damit bedient, wenn sie gut zuhören können. Ich glaube, ein Schüler, der aufhört, Fragen zu stellen, der aufhört, zuzuhören, für den ist es am besten, wenn man ihn ausschult. Übertragen wir das mal auf unser Christsein, auf unsere Nachfolge, auf unser Jüngersein. Wo stehen wir? Sind wir noch Schüler? Sind wir noch Menschen, die Fragen haben, die Jesus verstehen wollen, die zuhören möchten? Oder haben wir uns eigentlich schon selbst ausgeschult? Jesus sagt zu denen, die zuhören wollen, er sagt, das Saatgut in diesem Gleichnis ist das Wort Gottes. Beim Gleichnis geht es also nicht um irgendwas, sondern es geht um die Botschaft, die Gott zu seinen Menschen spricht. Und an dieser Stelle mal eine ganz kurze Pause. Was meint Jesus, wenn er vom Wort Gottes spricht? Ich denke, wenn wir diese Frage nicht klar haben, was Wort Gottes eigentlich bedeutet, dann fehlt uns der Schlüssel zum Verstehen von dem, was Jesus sagt. Also fragen wir mal nach. Was ist Wort Gottes? Wort Gottes ist nach jüdischem Verständnis die Offenbarung Gottes, seiner selbst in ihrer Geschichte. Sie erleben den allmächtigen, heiligen Gott in dem, wie sie als Volk unterwegs sind. Immer wieder spricht Gott zu ihnen und zeigt sich ihnen auf wunderbare Art und Weise. Und diese Geschichten, sie werden festgehalten, sie werden interpretiert und an die nächste Generation weitergegeben und irgendwann dann schriftlich endgültig festgehalten in dem, was die Juden die Tora nennen würden und die Bücher darum herum. Wort Gottes ist aber mehr als dieses Festgehaltene. Wort Gottes hat immer auch diese prophetische Dimension, die wir auch schon in der jüdischen Bibel finden. Seine Propheten, die das, was Gott gesagt hat, wie er ist, transportieren in eine neue Zeit und sagen, so wie es ist, hat Gott etwas zu sagen. Wort Gottes ist eben jene Botschaft, die Leben bringt, die einer abgefallenen Schöpfung, die nicht mehr weiß, wo sie steht und sie sich zunehmend selbst zerstört, wir beobachten es in unserer Zeit, eine Botschaft des Lebens bringt. Und damit ist Wort Gottes immer etwas Verheißungsvolles, das sich ausrichtet auf eine Zukunft, die besser ist. Und damit sind Gottes Worte immer, ob sie verheißungsvoll sind oder richtend. Und Jesaja, das Jesaja-Buch ist ein perfektes Beispiel dafür. Gott ist so hart in diesem Buch und gleichzeitig so voll Gnade. Und ich denke, so hat Israel immer verstanden, dass wenn Gott spricht, egal was er sagt, es ist immer eine Botschaft der Gnade. Weil Gott immer etwas Gutes vorhat, weil Gott immer sein Volk aufrichten wird zum Segen für die Völker und zum Segen der Tiere, zum Segen der Pflanzen, zum Segen seiner ganzen Schöpfung. Der Same, der in diesem Gleichnis ausgestreut wird, ist also das Wort Gottes. Ich habe am Anfang der Szene ein paar Verse ausgelassen und ich hole mal einen Satz nach. Da heißt es, bevor dem dass Jesus dieses Gleiche erzählt, heißt es, und es begab sich danach, dass er durch die Städte und Dörfer zog und predigte und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Jesus versteht die Botschaft, die er bringt, als eine Botschaft des Evangeliums vom Reich Gottes, von einem Reich, das kommen wird und Frieden bringt, von einer Wiederherstellung dessen, was verloren ist. Und auch hier wieder ist Jesaja, das Buch Jesaja im Hintergrund. Jesaja, der davon spricht, dass eine Freudenbotschaft kommen wird, um das Volk Gottes wieder neu auszurichten, ihm wieder neu Heil zu bringen. Ich lese mal vor aus Jesaja 52, Vers 7. Da heißt es: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden und Gutes predigen und Heil verkünden, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König. Das Wort Gottes ist die Offenbarung des heiligen Gottes in der Geschichte Israels mit dem Blick auf sein kommendes Friedensreich bei Jesaja. Ein Reich, von dem dann Jesus sagt, es ist ein Evangelium, das durch Wort und Tat in dieser Welt sich entfaltet. Und mit diesem Schlüssel davon, was Wort Gottes ist, schauen wir uns nochmal das Gleichnis an. Ich glaube, mit diesem Schlüssel können wir entschlüsseln, was Jesus so ein Stück im Verborgenen sagt. Dieser Sämann verteilt also Wort Gottes. Eine Botschaft, eine gute Botschaft, eine Freudenbotschaft für all die Menschen, die fähig sind, die bereit sind, sie zu hören. Und er verteilt sie mit vollem Risiko. Er verteilt sie bis über die Ränder des Ackers hinaus, da wo es noch sinnvoll wäre, sie zu verteilen. Aber er tut es mit ganz viel Großzügigkeit, damit möglichst viel Frucht entstehen kann. Damit Zukunft gesichert werden kann. Doch wie bei dem Sämann ist auch der Boden, auf das diese Worte Gottes fallen, sehr unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich, wie diese Botschaft vom Reich Gottes gehört wird. Sind die einen Menschen, die so sind, da geht es links rein und rechts raus oder auch andersrum, wäre eigentlich egal. Aber es passiert nichts. Es passiert gar nichts, das Leben hervorbringen würde. Man trampelt irgendwie dann drüber hinweg. Das, was die Botschaft vom Evangelium ist, ist chancenlos. Eine Botschaft von vielen vielleicht, die in dem Menschen einfach keine Resonanz findet. Es ist verlorenes Saatgut. Dann gibt es diejenigen Menschen, die vielleicht kurzfristig sehr überzeugt sind. Die jubeln über das, was sie da verstanden haben, wo aber kein Tiefgang da ist. Da ist vielleicht vorübergehendes, vielleicht sogar sehr starkes Wachstum da. Aber wenn Herausforderungen kommen, wenn das Leben hart zuschlägt, dann bleibt nichts übrig. Und das Leben prüft oft Echtheit. Wie gut das Wort Gottes in uns Wurzeln getragen hat, das zeigt sich dann, wenn es hart wird, wenn die Witterungen schwierig werden. Vorübergehendes Wachstum, aber sonst nicht viel. Und dann sind da diejenigen Menschen, bei denen einfach kein Platz für Wachstum da ist. Wisst ihr, der Boden Israels ist bis zum heutigen Tag sehr karg. Du brauchst alles, was drinsteckt, damit Frucht entstehen kann, damit irgendwie die Kapazitäten, die da drin sind, die Nährstoffe, all das wird 100% gebraucht, damit Frucht entsteht. Wenn dann aber Unkraut drin ist, wenn andere Dinge auch noch Saft brauchen, dann ist kein Potenzial da, nicht genug Kraft, damit aus dieser Pflanze auch noch Frucht entstehen kann. Und Jesus sagt, so ist es mit den Menschen, die auch noch andere Dinge in ihrem Leben an sich reißen haben, wo Sorgen da sind, die sich ständig beschäftigen, die das Herz füllen, vielleicht ja auch manchmal sehr zu Recht. Aber die dann irgendwann anfangen, die Botschaft, diese verheißungsvolle Botschaft, diese Freudenbotschaft vom Evangelium zu erdrücken. Oder der Reichtum. Wenn du nur noch darüber nachdenkst, ob deine Aktien gut angelegt sind und ob sich das alles vermehrt, wie du es dir wünschst. Auch das kann etwas sein, was an einem Leben so zieht, dass wir irgendwann gar keine Kraft mehr haben, die Frucht zu bringen, die eigentlich in dem Saatgut dieser Botschaft vom Evangelium drinstecken. Oder auch, sage ich mal, die leichtfertigen Freuden des Lebens, die uns irgendwie so kurzfristig den Kick geben. All das zieht den Saft raus, sodass keine Frucht entsteht, obwohl Pflanzen da sind. Und an dieser Stelle mal vielleicht eine prophetische Frage. Ich meine, viele Pflänzchen zu sehen, auch bei uns in der Gemeinde. Aber wo ist die Frucht? Aber dann, sagt Jesus, gibt es die all das behalten und die gut zuhören und wo Wachstum entsteht, wo die Wurzeln so aussehen wie bei mir im Blumentopf auf der Terrasse nach einer Saison, wo einfach überall nur noch Wurzeln sind, wenn du den Topf aufziehst, wo alles, wo so tief verwurzelt ist, dass die Nährstoffe wirklich da sind, wo Luft und Nährstoffe voll rein investiert werden können in die Frucht, wo sie voll zur Verfügung stehen, wo nichts anderes eine Rolle spielt und mit der Zeit kommt trotz Hitze, trotz schlechtem Wetter, trotz all den Dingen, die das Leben mit sich bringt, viel, viel Frucht. Und wie gesagt, das Saatgut, von dem Jesus hier spricht, hundertfach Frucht. Ich habe es vorhin mal kurz ausrechnen lassen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich überhaupt richtig liege, aber das sind knapp 10.000% Wachstum. Die Aktie musst du mir zeigen. Aber so ist es. Das Wort Gottes, sagt Jesus, diese Botschaft vom Evangelium, von einem Reich des Friedens, von einem Gott, der den Menschen hilft, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, ist Fülle. Da, wo sie Kraft gewinnt im Leben eines Menschen, da entsteht etwas, das kannst du in den Wachstumsdimensionen, die wir so haben, überhaupt nicht denken. Aber dann sagt Jesus etwas, was wieder zum Nachdenken anregt. Er sagt, die Bodenqualität eines jeden Menschen und die Folgen dieser Saat in unserem Leben, sie wird nicht verborgen bleiben. Sie wird sich zeigen wie ein Licht. Und es wird offenkundig werden, was Gottes Wort hervorgebracht hat oder auch nicht. Du kannst es nicht verstecken, wenn es da ist, aber du wirst es auch nicht sehen, wenn es nicht da ist. Und auch das wird dann sehr klar sein. Nachdem Jesus jetzt aufgezeigt hat, dass wir Menschen auf Gottes Wort reagieren können auf unterschiedliche Weise, ruft er auf und er sagt in Vers 18, seht darauf, wie ihr hört. Das sagt er zu seinen Jüngern, das sagt er zu den Menschen, denen er es erklärt hat, die den Schlüssel zum Verständnis haben. Und er sagt, seht darauf, wie ihr hört. Und damit führt Jesus die Zuhörer von damals und uns indirekt als die Leser seiner Worte vor eine Entscheidung. Und er sagt, wie wollt ihr auf die Freudenbotschaft vom Evangelium, von diesem Friedensreich Gottes, von seiner Annahme für dein Leben, wie willst du reagieren? Was folgt daraus? Wie hörst du zu? Hören tut, wer hören tut. Und ich frage mich persönlich, und ich will dir die Frage vielleicht einfach mal so, kannst du da mal mit drüber nachdenken, wie sieht denn die letzten Monate in unserem Leben aus? Wie welcher Boden haben wir denn reagiert auf das, was wir vom Evangelium verstanden haben, wo es uns getroffen hat? Ich frage lieber nicht, wo das Evangelium keine Chance in unserem Leben hat, wo es nichts bewirkt hat, weil oft merken wir das ja gar nicht mal. Prallt einfach an uns ab. Aber wo es vielleicht vertrocknet ist nach kürzester Zeit, wo wir so einen Funken Euphorie mal hatten, wo wir gesagt haben, boah, das war mal ein starker Liedtext oder diese Situation hat mir was gesagt von Gott her und nach 3 Tagen ist einfach verpufft. Wo war da kein Tiefgang da in deinem Leben? Wo hat das sich nicht entfalten können? Oder wo sind Dinge in deinem Leben, die alle Kraft rausziehen aus dem, was da drin steckt? Wo dein Kopf jede Nacht drum kreist, aber wo du genau weißt, wie Alex sagt, eigentlich ist es egal, morgen geht die Sonne auch wieder auf. Und wo sehen wir vielleicht aber auch Frucht? Vielleicht Ansätze von hundertfach in unserem Leben. Das wäre das Normale, sagt Jesus. Das Evangelium hundertfach ist das, was Standard. Das würde passieren. Das müsste eigentlich passieren, wenn es voll zum Zug kommt in unserem Leben. Am Ende wird diese Szene von Lukas abgeschlossen mit einer etwas skurrilen Situation. Nachdem Jesus das alles gesagt hat, kommt seine Verwandtschaft. Und sie betritt die Bühne und sie wollen mit Jesus reden. Und wisst ihr, Familie war damals nicht wie heute, wo man vielleicht den Nachnamen behält oder auch nicht. Sondern Familie war damals Lebensmittelpunkt. Familie war deine Vergangenheit, war deine Hypothek, war aber auch deine Chance für die Zukunft. Es war die Sicherheit, die du hattest. Es war dein Status. Alles hing an deiner Familie. Familie war alles. Und jetzt sagt Jesus ein paar richtig heftige Worte. Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Mit mir verbunden, sagt der Sohn Gottes, sind diejenigen, mit meinem Reich connected, sind diejenigen, die auf Gottes Wort, auf dieses Evangelium hören und daraus Konsequenzen ableiten für ihr Leben, wo etwas entsteht. Wo etwas natürlich entstehen kann, weil alles im Leben sich darauf ausrichtet und einen Fokus bekommt. Jesus sagt, wenn in deinem Leben diese Frucht des Evangeliums entsteht, weil du zugehört hast, dann bist du Teil meiner Familie. Dann gehörst du dazu. Dann hast du hier deine Sicherheit für Zukunft. Dann wird hier dein Risiko verteilt. Dann darfst du hier sein, wie du bist. Mordsaussage, finde ich. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du klare Ansagen gemacht hast, dass du eindeutig warst für diejenigen, die zugehört haben. Und ich danke dir, dass du uns diese Botschaft entschlüsselt hast, dass du uns gesagt hast, worauf es ankommt. Und Jesus, du weißt noch viel besser als jeder von uns, aber wir wissen es im Ansatz ja auch, wo wir zuhören und wo wir nicht zuhören. Wo das Evangelium vom Reich Gottes in uns Platz findet, Raum findet und Frucht bringen kann und wo nicht. Und Jesus, wir beten, dass wir lernen, gut zuzuhören, dass wir lernen, wie Jünger lernen, dass wir Menschen sind, die zuhören und das tun, was sie erkannt haben. Und Jesus, wir wissen, dass es uns oft nicht gelingt, da bitten wir dich um deine Vergebung. Und wir wissen auch, dass uns oft die innere Kraft fehlt. Aber ich danke dir, dass in der Saat gut schon die Kraft liegt und dass dein Heiliger Geist uns befähigt, dass es etwas wird in unserem Leben, was Licht und Frucht ist auch für diese Welt, von der viele Menschen Leben finden können, Kraft finden können auch für ihr Leben. Und so bitte ich dich für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die hundertfach Frucht bringen kann. Amen.